Unser Sohn ist in diesem Sommer eingeschult worden vor 3 Wochen und ebenso die Patentochter meiner Arbeitskollegin. Und mit der habe ich mich letzte Woche unterhalten über das Thema Einschulung, wie gefällt es unseren Kindern. Und sie hat ihre Patentochter gefragt, was magst du denn in der Schule am liebsten? Und die Patentochter sagte aus der Pistole geschossen, ich hasse Mathematik. Daraufhin fragte sie nochmal, ich habe nicht gefragt, was du nicht magst, sondern was du gerne magst. Was machst du richtig gern? Da sagte die Patentochter, rechnen. Also wir sehen hier eine Ambivalenz zum Thema Rechnen. Und ich habe darüber länger nachgedacht. Ambivalenz zum Thema Rechnen. Ich habe mit Mathematik nicht das große Problem, 2 plus 2 ist 4. Aber es gibt ja auch ein anderes Rechnen, ein Rechnen mit etwas. Damit rechnen, ja, dass heute die Sonne scheint, das war nicht schwer, weil es schon vorhergesagt war. Es gibt manchmal ein Rechnen, was kein Problem ist, das hängt davon ab, wie es mit der Wahrscheinlichkeit ist, auf die es trifft. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir rechnen damit, dass es heute im gleichen Gottesdienst das Abendmahl gibt. Und das ist sehr wahrscheinlich, denn da stehen schon die Abendmahlskelche und das Brot. Und deswegen ist das vollkommen unproblematisch. Wir rechnen mit etwas, was sehr wahrscheinlich ist. Genauso wird niemand von uns damit rechnen, wenn er gleich hier rausgeht, dass er in ein Schneegestöber kommt. Das ist sehr unwahrscheinlich und auch das ist unproblematisch, mit etwas nicht zu rechnen, was sehr unwahrscheinlich ist. Ambivalent oder problematisch wird es eher dann, wenn das gegenteilig ist. Wenn man zum Beispiel mit etwas rechnet, was sehr unwahrscheinlich ist. Für mich so ein gutes Beispiel dafür ist das Lotto-Spielen. Wer spielt Lotto? Ich nehme an einer Lotterie teil, ich oute mich mal. Man weiß aber, dass die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, über 6-mal so hoch ist, als dass man Lotto gewinnt. Und trotzdem, also es ist sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem rechnen wir doch im tiefsten Sinne damit, ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber ich glaube, diesmal könnte es mich doch treffen. Eigentlich ist das nicht klug, sowas zu machen, aber ja. Und dann gibt es noch den anderen Fall, dass wir nicht mit etwas rechnen, was sehr wahrscheinlich ist. Dafür gibt es vielleicht viele Beispiele. Für mich ist so ein Beispiel der Zahnarzt. Da fängt so ein Zahn schon an zu weh zu tun, man schiebt es noch vor sich her, ich kriege das noch irgendwie hin, das geht bestimmt wieder weg. Und irgendwann wird der Schmerz unerträglich, Tabletten nützen nichts mehr und dann muss man doch zum Zahnarzt gehen. Und diesmal bin ich mir sicher, entweder er schneidet mir den Kopf ab, weil keine andere Möglichkeit bleibt, oder zumindest wird die ganze Zahnreihe gezogen. Aber der Zahnarzt hat es mal wieder hingekriegt, den Zahn zu erhalten, eine Lösung zu finden, an die ich nicht gedacht habe. Und ich bin völlig überrascht. Also es gibt manchmal Dinge, und ich habe das jedes Mal so erlebt, dass ich eigentlich sage, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sehr hoch, dass der Zahnarzt mir helfen kann. Und trotzdem rechne ich nicht damit. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass es Dinge gibt, mit denen man nicht rechnet, obwohl die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Euch fällt bestimmt noch viel mehr dazu ein. Also Ambivalenz beim Rechnen. Eine Ambivalenz gibt es auch beim Thema Nähe. Es gibt manchmal Menschen, die sind so unnahbar. Die möchte man gern kennenlernen, die sehen so nett aus. Da ist vielleicht jemand, mit dem möchte man befreundet sein. Aber man kommt nicht wirklich an ihn ran. Ein unnahbarer Mensch. Und dann kennen wir vielleicht auch das Gegenteil. Die Distanzlosen. Die Menschen, die es mit der Nähe übertreiben, die viel zu schnell, viel zu übergriffig sind und Nähe-Distanz nicht einhalten. Damit wären wir beim Thema Nähe und darum soll es heute gehen, um die Nähe Gottes. Und ich möchte mit euch einmal einen Bibeltext lesen, wo wir Aspekte der Nähe Gottes herausgreifen. Man hätte nun jeden Bibeltext nehmen können. Die Bibel hat ja insgesamt als großes Ziel, uns in die Nähe Gottes zu rufen. Das ist der Plan Gottes, dass er uns Menschen sucht und findet und zu sich zurückholt, nach Hause bringt, in seine Nähe, in seine Gemeinschaft. Und deswegen hätte wahrscheinlich jede Erzählung aus der Bibel Aspekte zur Nähe Gottes beinhaltet. Wir haben uns für diesen Sonntag für die Geschichte am Dornbusch entschieden, als Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Und den Text möchte ich euch einmal lesen. Nach der revidierten Elberfelder Übersetzung von 1984, die Bibelstelle ist 2. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht, diese Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gottes dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt, und sie fragen mich, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich möchte diesen Text mit euch zusammen untersuchen. Ihr könntet einmal die erste Folie einwenden und wir werden anhand dieses Textes in einigen Versen Kennzeichen der Nähe Gottes herausarbeiten. Da ist zuerst dieser Vers 2, in dem Mose sieht, dass der Dornbusch nicht verbrennt, obwohl er in Flammen steht. Und das ist für mich ein Kennzeichen der Nähe Gottes, dass Gott es schafft, behutsam mit seinen Geschöpfen umzugehen. Dass seine Nähe nicht so übergriffig ist, dass sie erdrückt, sondern der allmächtige Gott kann uns begegnen, ohne dass uns etwas passiert. Gott ist behutsam und geht behutsam mit den Menschen und seinen Geschöpfen um. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Hier passiert für mich ein mehrfaches Wunder. Das erste ist, Gott sieht Mose. Wie wichtig ist das doch, dass wir von Gott gesehen werden, dass wir überhaupt gesehen werden und dass uns da jemand ganz sieht, nicht nur unsere Fassade, sondern uns als ganzen Menschen, mit allem, was uns ausmacht, mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Stärken, mit unseren Traumata, mit unserer Biografie, mit allem, was dazugehört. Gott sieht Mose. Und dann das nächste Wunder, Gott spricht. Das war nicht selbstverständlich in der Antike. Die anderen Völker hatten entweder einen Sonnengott wie in Ägypten oder einen sehr menschlichen Gott wie den Pharao oder sie hatten irgendwelche Statuen, irgendwelche Steinsäulen, die der Mensch sich selbst gemacht hat. Aber hier ist das Wunder, Mose hat einen Gott oder trifft auf einen Gott, der spricht. Und ich glaube, darüber müssen wir uns auch immer wieder bewusst sein, dass wir einen Glauben haben, der nicht so einseitig ist, wo der Mensch nur in die eine Richtung betet, sondern wo in irgendeiner Form ein Dialog möglich ist. Egal wie Gott heute spricht, durch die Bibel, durch andere Menschen, durch Lebenssituationen, durch offene oder geschlossene Türen, durch Träume, wie auch immer. Aber wir haben einen Gott, der spricht. Auch das ein Kennzeichen der Nähe Gottes. Und dann kommt dazu, das ist noch eine Erweiterung, dass Gott den Mose sieht, dass er ihn auch kennt. Er redet ihn gleich mit dem Namen an. Der Name ist eins unserer stärksten Identifikationskennzeichen. Das erste, wenn wir uns irgendwo vorstellen müssen, ist, unseren Namen zu nennen. Gott nennt ihn hier beim Namen und zeigt damit, ich kenne dich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Ich habe lange überlegt, wie ist dieser heilige Boden zu verstehen? Der Berg Horeb heißt es hier, ja, das ist heiliger Boden, aber warum ist dieser Boden da eigentlich heilig, auf dem er steht? Ich glaube, weil Gott da ist. Weil Gott da ist, hat er diesen Boden geheiligt. Nun wissen wir aber heute, Gott ist immer und überall da. Wenn wir in der Nähe Gottes sind, dann sind wir also auch auf heiligem Boden. Herr Mühls, kommen Sie bitte nach Feierabend in mein Dienstzimmer. Kennt ihr diesen Satz? Wenn der Chef ruft und man zittert, was habe ich wohl bloß ausgefressen, jetzt muss ich da gleich rein. Aber wenn Gott in eurer Nähe ist, könnt ihr sicher sein, ihr betretet heiligen Boden. Denn da, wo Gott ist, da ist der Boden heilig, da bestimmt er den Raum. Da hat er das Heft letztendlich in der Hand, nicht der Chef. Es gilt auch für den Zahnarztstuhl von eben. Wenn wir ins Sprechzimmer kommen, betreten wir heiligen Boden. Ist mal ein schöner Gedanke, an dem Gott schon ist, an dem er das Regiment führt. Dann sprach er, ich bin der Herr, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott stellt sich hier vor. Vielleicht noch ein bisschen unkonkret für unsere Verhältnisse und Mose hätte, glaube ich, auch gern mehr erfahren, aber er stellt sich erstmal vor. Gott will verstanden werden. Gott lässt sich hier in die Karten gucken und er stellt sich vor als der Gott der Vorväter, der Vorfahren. Da ist ein Gott, den wir ein Stück verstehen dürfen. Nicht umfänglich, dazu kommen wir gleich später noch, aber er stellt sich uns erstmal vor. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, führt Gott fort. Gott sieht das Leid. Auch das ist ein Kennzeichen der Nähe Gottes in diesem Text. Gott sieht das Leid. Auch unser Leid, auch dein und mein Leid. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn wir uns Gott verlassen fühlen, wenn wir uns einsam fühlen, dass wir uns vor Augen halten können, Gott sieht das schon längst. Und ich bin herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Hier nennt Gott sein Ziel. Und ich glaube, an diesem Ziel hat sich bis heute für uns Menschen nichts geändert. Dieses Ziel, was Israel galt, können wir heute erweitern auf uns. Das ist das Ziel der Rettung. Ich will mein Volk retten. Und er will es rausführen aus Ägypten. Darin steckt erstmal die Befreiung vor der Unterdrückung, vor der Versklavung in Ägypten und damit die Führung durch Gott. Und das ist das, was er sich bis heute, glaube ich, für uns Menschen wünscht. Die Rettung für uns, dann unsere Befreiung auf vielen Gebieten, dass wir frei sein dürfen von allem, was uns bindet, von Gewohnheiten, von Drogen, von Gedanken, von Traditionen. Wir dürfen frei sein bei Gott. Und dann diese Zusage, ich will euch führen. Das ist für mich übrigens noch schöner als Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Für mich ist viel schöner das Bild, ich habe einen Gott, der nimmt mich an die Hand und der führt mich durchs Leben. Manchmal sehen wir das nicht, manchmal müssen wir ihm blind vertrauen, manchmal sagt er, wo es hingeht, aber Gott hat dieses Ziel der Führung mit uns. Und jetzt kommen wir zu dem Auftrag, den Gott dem Mose gibt. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da bekommt Mose jetzt also Angst und traut sich das nicht zu. Und dann spricht Gott zu ihm, ich werde ja mit dir sein. Ich werde doch mit dir sein, hab keine Angst, du schaffst das schon. Ich weiß nicht, ob wir immer einen Auftrag von Gott kriegen. Manchmal vielleicht auch nicht, das gehört dazu. Aber wenn Gott uns zu etwas beauftragt, dann dürfen wir sicher sein, er lässt uns damit nicht allein im Regen stehen, sondern er wird uns entsprechend begaben und führen. Insgesamt, er wird mit uns sein. Das ist eine ganz großartige Zusage dieser Nähe Gottes. Wenn Gott da ist, wenn Gott uns nah ist, dann ist er mit uns. Allerdings setzt das ein kleines Vertrauen zu Gott auch voraus. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Das ist ja ein Zeichen, was Mose leider nicht vorher kriegt, bevor er mit dem Auftrag beginnt, sondern erst hinterher. Diesen ersten Vertrauensschritt muss er gehen. Auch das gehört, glaube ich, zur Nähe Gottes dazu, dass wir ihm auch einmal blind vertrauen und uns nachher freuen, dass es so war. Und dann kommt dieser große Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, hebräisch Eyeh, ist erstmal nur sein. Theoretisch steht da jetzt sein, der sein, wenn man das mal ganz wörtlich nehmen würde. Wir müssen diesen Vers deuten und er ist immer gedeutet worden, wenn Bibeltexte übersetzt oder übertragen worden sind. Eine übliche Deutung ist, dass, was auch in der Elberfelder Bibel hier steht, ich bin, der ich bin. Dieses Sein ist aber ein unvollendetes Sein, ein Prozesssein, ein werdendes Sein. Deswegen kann man es auch übersetzen mit ich werde sein, der ich sein werde oder ich bin, der ich sein werde. Und da Gott mit uns auch Geschichte macht und mit seinem Volk geht und die ganze Sache nicht starr ist, sondern in einem Dialog steht. Der Mensch tut dies, Gott tut wieder das. Der eine reagiert, der andere reagiert. Kann man auch sagen, ich werde sein oder ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Auch das sieht man hier. Ihr werdet als Zeichen sehen, dass ihr später, wenn ihr befreit seid, an diesem Berg mich anbeten werdet. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. So kann man es auch sehen. Ich habe bei meiner Recherche zu diesem Vers eine ganz interessante und für mich schöne Deutung gefunden von dem Tübinger Professor Thomas Hieke. Der hat das übersetzt mit, ich bin der, kennst du doch, wirst schon sehen. Ich bin der, kennst du doch, wirst schon sehen. Die finde ich auch ganz schön. Kennst du doch, das bezieht sich, ich bin der Gott deiner Vorväter und du hast vielleicht schon ein paar Geschichten gehört von denen. Ein bisschen kennt ihr mich ja schon, was ich alles gemacht habe. Ich bin der, kennst du doch. Und ich bin der, wirst schon sehen. Ich bin der, wenn du dich auf den verlässt, dann wirst du sehen, dass ich mich erweise, dann wirst du sehen, dass ich dich gut führe. Und das finde ich einen sehr schönen Gottesnamen. Ich bin der, kennst du doch, wirst schon sehen. Allerdings mögen wir jetzt meckern und sagen, das ist uns aber doch zu unkonkret. Wir hätten doch lieber eine Art Steckbrief von Gott, mal eben kurz zusammengefasst, was er alles kann, was er alles ist. So konkret wird Gott leider nicht. Warum nicht? Ich glaube, damit wir ihn nicht fassen können, denn das würde keinen Sinn machen. Wollen wir wirklich einen Gott haben, den wir verstehen können? Und es täte uns überhaupt nicht gut, einen Gott zu haben, den wir fassen, den wir ergreifen können, nämlich dann können wir ihn uns auch handhaben machen. Es gibt ein schönes altes Lied von der Band Die Ärzte, das heißt Waldspaziergang. Da reden sie davon, wie sie im Wald einen Holzklotz finden und zu einem Gott schnitzen. Und immer wenn sie ihn brauchen, holen sie sich hervor. Und wenn sie ihn nicht mehr brauchen, schieben sie ihn wieder weg. Und genau das können wir mit Gott nicht machen. Die Nähe Gottes heißt eben nicht, dass wir ihn jetzt beherrschen können. Dass er unsere kosmische Feuerwehr wird, wenn es uns schlecht geht. Und dass wir ihn einfach wegschieben, wenn wir ihn brauchen. Das ist das gesunde Nähe-Distanz-Verhältnis bei Gott. Ja, er ist unser Gott, er ist uns ganz nah, aber er bleibt Gott. Wir sollen und können ihn nicht greifen und fassen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut für uns. So kann er uns überraschen. Wir haben jetzt ein paar Kennzeichen oder Aspekte der Nähe Gottes herausgearbeitet. Es gibt in anderen biblischen Texten sicherlich viel mehr, das ist nicht abgeschlossen, aber das sind sicherlich ein paar Dinge, die schön für uns sind, die uns zusprechen, wo ich ja auch ganz viel Lust bekomme, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, wo ich nur denken kann, wenn ich das sehe, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott ist behutsam, wo ich sagen muss, was für ein toller Gott, ich möchte sein Kind sein, einen besseren Vater können wir uns nicht wünschen. Jetzt habe ich hier ganz frech hingeschrieben, Gott sieht mich, Gott kennt mich. Darf ich das überhaupt schreiben? Nämlich, das bezieht sich doch auf Mose. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal Bibeltexte so lesen, wie sie in ihrem Kontext auch waren. Ein Brief an die Gemeinde Korinth ist erstmal ein Brief an die Gemeinde Korinth und nicht an die Gemeinde Oldenburg. Aber diese Nähe Gottes, die hier dem Mose gilt, ich glaube, dass die deshalb uns gilt, weil Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um allen Menschen nahe zu sein, um zu zeigen, das, was früher im Alten Testament einigen Auserwählten galt, das wünsche ich mir für alle Menschen. Ich möchte mit allen Menschen in Begegnung kommen, in die Nähe kommen, und das ist ja seit Weihnachten der Fall. Und deswegen, glaube ich, können wir diese Aspekte der Nähe Gottes tatsächlich mit gutem Gewissen auf uns übertragen. Deswegen habe ich mich getraut, das so zu tun. Das tue ich nicht bei allen Bibeltexten. Ja, wie gehen wir jetzt um mit dieser Nähe Gottes? Ich habe eingangs schon gesagt, dass sich auf fast allen Seiten der Bibel ein Zeugnis der Nähe Gottes wiederfindet. Und ich glaube, dass auch die meisten Christen in ihrem Leben schon mindestens einmal die Nähe Gottes erfahren haben. Stimmt das? Habt ihr schon mal irgendwo die Nähe Gottes erfahren, irgendwo erlebt? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, 365 Menschen sitzen hier jetzt nicht, aber es kommt ja noch ein zweiter Gottesdienst. Ich glaube, wir könnten ganz locker allein in der Gemeinde Oldenburg dafür sorgen, dass es jeden Tag ein Zeugnis über die Nähe Gottes gibt. Dazu noch die vielen Erzählungen in der Bibel über die Nähe Gottes. Das sagt bei mir aus, die Nähe Gottes ist etwas Hochwahrscheinliches. Sehr hochwahrscheinlich. Aber wir verhalten uns so, wie Carsten Mühes beim Zahnarzt. Wir rechnen oft nicht damit. Ich jedenfalls nicht. Im tiefsten Innern weiß ich, die Nähe Gottes ist etwas sehr Wahrscheinliches. Alle haben oder fast alle haben es schon mal im Leben erlebt. Ich persönlich auch, mehrmals. Ich brauche nur die Bibel aufzuschlagen und sehe so viele Zeugnisse davon. Und trotzdem, wenn die Not kommt, wenn die Bedrängnis kommt oder auch wenn ich wieder fett werde, wenn es mir wieder gut geht und ich Gott einen guten Mann sein lassen kann, weil alles läuft, das sind alles Situationen, wo ich mit dieser Nähe Gottes wieder nicht rechne. Und das ist doch ein Jammer, das ist schade. Und deswegen möchte ich euch einladen, bei dieser Rechenaufgabe nicht ambivalent zu sein, wie das kleine Mädchen oder wie auch wir manchmal, sondern zu sagen, die Wahrscheinlichkeit der Nähe Gottes ist sehr, sehr hoch. Es gibt so viele Zeugnisse, dann lasst uns bitte auch damit rechnen. Dazu herzliche Einladung. Ihr könnt das ganz praktisch machen im Alltag, zum Beispiel mit einem kleinen Symbol. Manchmal fällt einem das nicht immer ein, dass man sich zum Beispiel eine Kerze nimmt, die gute alte Kerze, wo man sagt, wie langweilig, ich kenne doch eine Kerze, mache ich jedes Weihnachten an. Aber dass wir ganz bewusst in die Flamme gucken und sagen, ich erinnere mich jetzt an den brennenden Dornbusch aus der heutigen Erzählung und erinnere mich daran, das will ich als das Zeichen nehmen, dass Gott mir nah ist und auch, dass ich auf heiligen Boden stehe. Dazu möchte ich euch ermutigen. Ich wünsche euch Gottes Segen, erneut die Nähe Gottes zu erfahren. Amen.